Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Schmieding, herzlich willkommen. Die Vereinten Nationen sind der Meinung, dass es nicht reicht, jährlich an einem besonderen Tag die Pressefreiheit anzumahnen. Nein, seit 2013 gibt es sogar einen Tag, an dem die Vereinten Nationen darauf aufmerksam machen, wie viele Verbrechen gegen Journalisten gar nicht erst bestraft werden. Dieser Tag ist heute, der 2. November. Und an diesem Montag blicken wir in Medias Res nach Nicaragua, wo sich die Regierung mit einem Zensurgesetz ganz neue juristische Freiheiten im Umgang mit unliebsamen Medien verschafft. In den Niederlanden werden Angriffe auf Reporter zwar geahndet, aber trotzdem wollen Journalistinnen und Journalisten dort unauffällig sein.
Et je défendrai toujours dans mon pays la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner.
Ich werde immer unser Recht verteidigen, zu schreiben, zu denken und zu zeichnen, was wir wollen, sagte Emmanuel Macron gestern im arabischen Fernsehen Al Jazeera. Das tödliche Attentat auf den französischen Lehrer, die islamistischen Morde und Angriffe der vergangenen Tage, die diplomatische Krise wegen der Mohammed- und Erdogan-Karikaturen, all das schwang mit in dem Interview. Verbunden sind wir mit unserem Frankreich-Korrespondenten Jürgen König. Blicken wir auf die Berichterstattung über diese Ereignisse, Herr König. Was sehen Sie, wenn Sie in den letzten Tagen die Zeitungen aufgeschlagen haben? Wie positionieren sich die Medien in Frankreich?
Also es hat sich in den letzten Monaten nach und nach eine klare Trennlinie im medialen Diskurs gezeigt. Sie findet sich verteilt bis heute in den verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Fernsehsendern immer wieder. Sie machte sich fest an einem Vorfall, der Frankreich wochenlang bewegt hat. Das ist der Fall Mila. Ein 16-jähriges Mädchen, das vor einigen Monaten auf Snapchat den Islam heftig kritisiert hatte und daraufhin viele Morddrohungen erhielt. Sie lebt inzwischen versteckt unter Polizeischutz. Und es waren nicht wenige in Frankreich sehr erstaunt darüber, dass vor allem in Medien, die politisch als eher links einzuordnen sind, dass da erhebliche Kritik geäußert wurde und nicht etwa an den Morddrohungen, sondern an der Islamkritik dieses Mädchens Mila. Sie nehme keine Rücksicht auf die Religion, da drücke sich so der Tenor wieder einmal die, Zitat, in Frankreich verbreitete Islamophobie aus. Das zentrale Gegenargument kam sofort, genau diese Rücksichtnahme sei der Nährboden der Gefälligkeit, hieß es etwa im Figaro, der Nährboden, auf dem der Islamismus sich in Frankreich verbreiten konnte. Dieser Streit eskalierte dann, gipfelte vielleicht in einem Satz von Pascal Brückner, der jetzt in einer Fernsehdiskussion der Journalistin und Aktivistin Rokhaya Diallo vorwarf, mit einer 2011 veröffentlichten, von ihr und anderen unterschriebenen Petition gegen Charlie Hebdo und die Mohammed-Karikaturen. Damit hätte sie die Attentäter, wie es hieß, mit Worten bewaffnet, sei damit also mitverantwortlich für das Attentat auf die Charlie Hebdo-Redaktion 2015. Also, die einen warnen vor Islamophobie im Land, die anderen sagen, Frankreich habe jahrelang weggeschaut, das Problem des Islamismus nicht ernst genommen, mit Toleranz, mit Pazifismus sei dem nicht mehr zu begegnen. Das ist die Grundlinie aller inzwischen auch sehr konfrontativ geführten Debatten.
Also eine polarisierende Stimmung, eine polarisierende Tonlage auch in den Medien.
Absolut.
Bei diesem Themenkomplex sind ja Medien nicht nur neutrale Berichterstatter. Sie sind beteiligt, wir haben es gesagt. Wie wirkt sich das aus?
Ich glaube vor allem dahingehend, dass die Themen Islamismus und islamistischer Terror unglaublich vereinfacht werden, also reduziert werden auf eine politische Auseinandersetzung links gegen rechts. Und dabei werden manchmal wirklich sehr schlichte Argumentationsmuster gebracht, zum Beispiel Marine Le Pen vom Rassemblement National, sie sei für die Schließung der Moscheen, für die Ausweisung von Muslimen, die des Islamismus verdächtigt werden. Also würde jeder, der sich gegen den Islamismus äußert, Marine Le Pen in die Hände spielen. Jeder, der gegen den Islamismus vorgehen will, sei rechtsextrem. Auch das hört und liest man immer wieder. Und eine solche Lesart der Dinge macht es, da wo sie sich festsetzt, fast unmöglich, noch in irgendeiner Weise in Ruhe öffentlich zum Beispiel über den Unterschied von Islam und Islamismus zu diskutieren oder auch objektiv über die Ursachen des islamistischen Terrors. Und ich glaube, auch das trägt sehr zu dieser großen Ratlosigkeit im Lande bei, die im Moment sehr zu spüren ist, nämlich dass für Differenzierung, für Nuancen in der Öffentlichkeit im Moment ja kein Raum mehr da zu sein scheint, dass zumindest in diesem Punkt die Demokratie jedenfalls im Moment ans Ende ihrer Möglichkeiten gekommen ist.
Wenn man Ihnen so zuhört und Sie das erklären, dann wirkt das schon fast ein bisschen wie überempfindlich, wie vielleicht auch angefasst. Stehen die Medien selber in der Kritik?
Sie stehen in der Kritik natürlich, aber diese Kritik findet dann immer statt in Form gegenseitiger Angriffe, in der jeweils die eine Seite der anderen genau diese Polarisierung, die ich eben beschrieben habe, vorwirft und eben mangelnde Objektivität, Parteinahme und dergleichen. Selbstkritik in den Medien gibt es auch, aber das sind Einzelfälle. Also das sind dann mahnende Worte von Herausgebern zum Beispiel, die auch genau diesen Prozess der zunehmenden Polarisierung und Verknappung der Diskussion kritisieren. Aber dass da eine ganze Branche mal, sagen wir, innehält und in großem Stil fragt, was machen wir hier eigentlich seit Monaten, das sehe ich in dieser Klarheit nicht.
Ist denn die Veröffentlichung dieser Karikaturen, Herr König, auch der jüngsten zu Erdogan, ist die unumstritten in der Presse?
Also wenn man privat mit Journalisten spricht, dann hört man, finde ich, vergleichsweise oft so Sätze wie, naja, das wäre vielleicht schon jetzt ganz gut, wenn man einfach mal 3-4 Wochen lang keine Mohammed-Karikaturen oder andere religiöse Karikaturen mehr zeigt, einfach damit sich die heißgelaufene Debatte wieder etwas beruhigen kann. Gehört oder gelesen habe ich derlei, wenn überhaupt, dann in sehr vorsichtigen Andeutung. Ich glaube, die Angst ist unglaublich groß. Solche Worte könnten als Zugeständnisse aufgefasst werden, als Einknicken vor den Islamisten, vor den Terroristen. Damit würde letztlich das republikanische Prinzip der Meinungsfreiheit aufgeweicht, um nicht zu sagen verraten werden. Und in diesen Ruf zu geraten, das will keiner riskieren. Und also bleiben die Journalisten nicht alle. Aber es sind wirklich extreme Einzelfälle. In toto bleiben sie sehr in der Deckung.
Ich würde Ihnen ganz gerne noch eine Frage stellen, vielleicht mit Blick auf Deutschland. Man sieht hier kaum Abbildungen von diesen Karikaturen in unseren Blättern. Haben die französischen Medien kämpfen die diesen Kampf für die Meinungsfreiheit ganz für sich alleine? Haben Sie das Gefühl?
Naja, insofern, als Frankreich einfach aufgrund ganz verschiedener Ursachen sehr im Zentrum auch des Dschihadismus in Europa steht und gleichermaßen natürlich die Meinungsfreiheit oder wie es in Frankreich heißt, die Ausdrucksfreiheit, Liberté d'expression, dies ist ja eines der republikanischen Grundprinzipien. Ja. Und Präsident Macron wird nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen. Und also hat man schon das Gefühl, sozusagen Vorreiter dessen zu sein, was letztlich ja allgemein europäische, um nicht zu sagen Weltwerte sind, eben die Meinungsfreiheit. Also das fokussiert sich aus französischer Sicht schon sehr auf Frankreich. Und man muss ja auch sagen, Frankreich ist wie kein anderes europäisches Land von Dschihadismus betroffen. Und insofern, da sieht man sich schon sehr an vorderster Front.
Jürgen König ist unser Frankreich-Korrespondent. Herzlichen Dank. Irgendwie braucht ja alles einen Namen, möglichst knackig, selbsterklärend und am liebsten auch noch auf Englisch. Manchmal hat man das Gefühl, dass sich vor allem die ungeeigneten Begriffe in den Medien durchsetzen. Oder doch nicht? Stefan Fries mit einem besonders aktuellen Beispiel.
Medias Res. Es ist der 2. November und es ist der erste Tag des neuen Teil-Lockdowns.
Seit Mitternacht befindet sich Deutschland in einem Teil-Lockdown.
Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind dann im Lockdown.
Der Teil-Lockdown mit Schließung von Freizeiteinrichtungen und mit Kontaktbeschränkungen.
Lockdown-Light,
Teil-Lockdown,
Lockdown,
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 Lockdown-Light,
Teil-Lockdown.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Ein Lockdown bezeichnete ursprünglich mal Ausgangssperren, die wir flächendeckend in Deutschland nie hatten und die auch jetzt nicht eingeführt wurden. Als der Begriff zu Beginn der Pandemie von Medien verwendet wurde, haben ihn deshalb viele kritisch gesehen, auch wir. Aber Begriffe wandeln sich. Und so verstehen wir unter einem Lockdown heute auch die verordnete Schließung von Gastronomie-, Kultur- und Sporteinrichtungen, die man im Englischen als Shutdown bezeichnen würde. Ein Begriff, der sich im Deutschen weniger stark durchgesetzt hat. Das Neologismen-Wörterbuch des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache definiert einen Lockdown mittlerweile als den Zeitraum, in dem fast alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten auf politische Anordnung hin stillgelegt sind. fast alle. So weit sind wir gerade noch nicht. Deswegen passen die Begriffe Teil-Lockdown oder Lockdown-Light ganz gut, die Medien gerade verwenden. Auch wenn dabei Feinheiten verloren gehen. Aber wie das so ist mit Begriffen, sie wandeln ihre Bedeutung.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Block, Bleistift, Mikrofon und Kamera und vielleicht ein Schild mit der Aufschrift Presse auf dem Rücken. So ausgestattet konnten Journalistinnen und Journalisten viele Jahre weitgehend unbehelligt ihrer Arbeit nachgehen, zumindest in den Demokratien dieser Welt. Splitterschutzweste, Gasmaske, Helm und Personenschutz. So werden morgen die Reporter der Nachrichtenagentur Reuters auf die Straße gehen, in den USA, um über eine Wahl zu berichten. Wer einmal in die hasserfüllten Gesichter der Menschen geblickt hat, die von Trump bei seinen Rallyes gegen die anwesenden Medien in Stellung gebracht werden, der hält das nicht für übertrieben. Doch wir müssen gar nicht so weit gucken. Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden werden gerade die Logos von den Ü-Wagen des öffentlich-rechtlichen Programms NOS gekratzt. Kerstin Schweighöfer.
Live-Schalte aus Den Haag von den Bauernprotesten. Reporter Edwin van den Berg ist wie gewohnt für den NOS im Einsatz, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Niederlande. Der NOS ist für die Niederländer das, was für Deutschland ARD und ZDF sind. Reporter van den Berg berichtet mitten aus der Menschenmenge für die 18 Uhr Nachrichten. Er merkt nicht, wie ihm zwei Sticker auf die Schultern geklebt werden, die groß auf den Fernsehschirmen erscheinen. NOS Fake News steht darauf. Die Nachrichtensprecherin muss ihn darauf aufmerksam machen.
Edwin, es ist ein Sticker auf je Schulter.
Das war im letzten Dezember und vergleichsweise harmlos. Edwin van den Berg konnte von Glück reden, dass ihm das Mikrofon nicht aus der Hand geschlagen wurde, wie in diesem Fall. Das passiert Journalisten in den Niederlanden bei Einsätzen auf den Straßen immer häufiger. Kiesja Hexter, ebenfalls NOS-Reporterin, musste sich sogar bespucken lassen, als sie vor kurzem vor der Notaufnahme eines Krankenhauses einen Arzt interviewen wollte. Er schimpfte uns als Verräter und Nazis aus und brüllte Fake News. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass ich nur meine Arbeit mache, aber das half nichts. Wir sind dann reingegangen. Fast täglich werden in den Niederlanden Journalisten eingeschüchtert, bedroht oder sogar attackiert. Das Justizministerium hat die Strafen für Gewalt gegen Journalisten bereits erhöht. Reporter des NOS bekommen bei Demonstrationen und Protestveranstaltungen Personenschutz. Nun ist der öffentlich-rechtliche Rundfunksender noch einen Schritt weitergegangen. Auf allen Einsatz- und Übertragungswagen wurde das NOS-Logo entfernt, machte Chefredakteur Marcel Gelauf bekannt.
Wir haben ein paar Monate darüber gezweifelt.
Wir haben lange gezweifelt, ob wir so weit gehen sollten. Aber die Sicherheit unserer Menschen steht auf dem Spiel. Vor allem die der Mitarbeiter in den Übertragungswagen. Denen wird auf der Autobahn der Weg abgeschnitten und beim Überholen der Mittelfinger gezeigt. Sie werden mit Abfall beworfen und manchmal wird vor ihnen auch abrupt gebremst. Das geht schon eine ganze Weile so, aber in den letzten Monaten ist es so viel schlimmer geworden, dass wir etwas unternehmen mussten. NOS-Chefredakteur Gelauf führt die Eskalation auf die Corona-Pandemie zurück. Die wirke wie ein Brandbeschleuniger. Betroffen sind nicht nur Journalisten, sondern auch Feuerwehrleute, Ambulanzpersonal, Polizisten und Politiker. Das bestätigt auch der nationale Antiterrorbeauftragte Peter Jaap Albersberg in seinem jüngsten Gefahrenbericht. Corona verbindet verschiedene Gruppierungen, die es schon immer gegeben hat. Das sind Menschen, die sich unrechtmäßig und ungerecht behandelt fühlen und eine tiefe Abneigung haben gegen den Staat und die etablierten Medien. Sie versuchen, Journalisten die Arbeit unmöglich zu machen, belagern Abgeordnete und verfolgen Polizisten bis zu deren Privatadressen nach Hause. Das ist grenzüberschreitendes und damit extremistisches Verhalten. Genährt wird dieses Verhalten Experten zufolge von sozialen Medien wie YouTube, wo Verschwörungstheorien blühen und viele Menschen in der polarisierten niederländischen Gesellschaft eine Parallelwelt gefunden haben, in der sie durch Algorithmen in ihren Ansichten bestärkt werden. Auch rechtspopulistische Politiker wie Geert Wilders, der die öffentlich-rechtlichen Anstalten am liebsten umgehend abschaffen würde, werden für diese Entwicklung verantwortlich gemacht. Aber wie lässt sich dieser Entwicklung Einhalt gebieten? Hilft es da, Logos zu entfernen? Die Wagen der NOS werden auch ohne erkannt und prominente Gesichter wie das von Reporterin Kezia Hexter erst recht. Die sprach von einer Niederlage, aber, so betonte sie, das heißt nicht, dass wir aufgeben. Neulich hat mir jemand einen Zufluchtsort angeboten. Das ist das Letzte, was ich will. Meine Kollegen und ich wollen auf die Straße, jetzt erst recht, um zu zeigen, was da los ist. Und um klarzumachen, dass solche Angriffe auf uns inakzeptabel sind. Das geht einfach nicht.
Lieber nicht erkennbar. In den Niederlanden entfernt der Sender NOS seine Logos, berichtet Kerstin Schweighöfer. Nicaragua ist zwar formal eine Demokratie, wird aber durch Präsident Ortega autoritär geführt. Darunter leiden besonders die regierungskritischen Medien. Die wenigen unabhängigen Sender und Zeitungen in Nicaragua sehen sich jetzt mit neuen Maßnahmen der Regierung konfrontiert. Zwei Fernsehprogramme ließ Ortega bereits in einer Nacht- und Nebelaktion schließen. Sie sollen in ihren Nachrichtensendungen zum Hass aufgerufen haben. Klagen dagegen verliefen im Sand. Jetzt soll ein neues Zensurgesetz die letzten Freiräume der unabhängigen Presse schließen. Peter B. Schumann hat sich bei diesen Medien umgehört.
Von heute an kann jeder Journalist und jedes Medium mit Gefängnis von bis zu 8 Jahren für die Verbreitung von Nachrichten in den sozialen Medien bestraft werden, die von der Regierung als vertraulich, falsch oder verdreht betrachtet werden und in der Bevölkerung Hass und Angst hervorrufen. Außerdem kann die Regierung die elektronische Ausrüstung wie Computer, Laptops und Handys konfiszieren.
Ley de Mordaza. Knebelgesetz nennt die unabhängige Presse das neue Gesetz gegen Cyberdelikte, das seit Ende Oktober gilt und über das die Online-Zeitung Nicaragua Investiga berichtete. Es verschafft der Regierung Ortega die rechtliche Grundlage für die repressiven Methoden, mit denen sie schon seit Jahren die kritischen Stimmen in den Medien mundtot zu machen versucht. Das jüngste Beispiel ist der ständige Druck auf das kleine Radio La Costeñísima. Seit Monaten stehen Polizeiposten vor dem Gebäude und die Angestellten haben Angst, jederzeit verhaftet zu werden. Denn der Sender hatte sich bemüht, ein realistisches Bild der Corona-Situation im Land darzustellen, was ihn bei Präsident Ortega verdächtig gemacht hat. Als die Reporterin Kalua Salazar einen Fall von Korruption im Bürgermeisteramt einer kleinen Gemeinde aufdeckte, wurde sie vor Gericht zitiert.
Beim ersten Verhör verlangte der Ankläger von mir, meine Quelle zu nennen. Er drohte, wenn ich hier wieder heil rauskommen wolle, müsse ich den Mund aufmachen. Aber ich habe mich geweigert, meinen Informanten bekannt zu geben.
So schildert die 25-Jährige den Vorgang in El Confidencial, der aus dem Exil in Costa Rica sendenden Online-Plattform. Kalua Salazar kam damals mit einer Haftstrafe von 120 Tagen glimpflich davon. Kritischer Journalismus erfordert seit langem Mut in Nicaragua. Yocanda Belli, die bekannteste Schriftstellerin und Kolumnistin des Landes, hat im vergangenen Jahr die Arbeitsbedingungen so zusammengefasst.
Den beiden Tageszeitungen La Prensa und Nuevo Diario hat der Zoll die Auslieferung des Druckpapiers verweigert, so dass sie wohl bald verschwinden werden.
La Prensa, die älteste und renommierteste Tageszeitung des Landes, hat in den 95 Jahren ihrer Existenz allen Diktaturen widerstanden. Doch der Entzug des Papiers ohne jede juristische Handhabe hätte sie beinahe ruiniert. Herausgeber Jaime Chamorro in einer Reportage von Confidencial.
Das hat der Zolldirektor nicht aus eigenem Willen getan. Das wurde ihm vielmehr vom Präsidenten befohlen. Wir mussten den Umfang und die Auflage reduzieren und die Beilagen einstellen. Aber wir haben vor allem an der ausführlichen Berichterstattung über das Inland festgehalten. Dennoch mussten wir viele Angestellte entlassen. Wenn es so weitergeht, werden wir nur im Internet überleben.
Solo con el Internet.
Nach 500 Tagen gab der Zoll endlich im Februar die Papierlieferung frei. Präsident Ortega ließ jedoch nicht locker. Plötzlich trat die Finanzbehörde mit extrem hohen Nachforderungen wegen angeblicher Steuerschulden auf den Plan. Das ist eine nicht nur in Nicaragua beliebte Methode, um unbequeme Medien zu schikanieren. Dann erhob ein ehemaliger Geschäftsführer, der ins Regierungslager gewechselt war, eine Millionen-Dollar umfassende Klage wegen entgangener Entlohnung. Das hätte La Prensa ökonomisch ruiniert. Er hat sie inzwischen zurückgezogen. Doch das neue Knebelgesetz liefert nicht nur La Prensa, sondern alle kritischen Medien mehr denn je der Willkür der Zensur aus.
Peter B. Schumann über neue Maßnahmen gegen die Pressefreiheit in Nicaragua.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, mein Name ist Uli Adams. Ich bin der Redaktionsleiter der Koblenzer Rheinzeitung im Kreis Ahrweiler. Eines unserer Themen morgen wird das Tierheim Rehmagen sein, das einzige Tierheim, was wir im Kreis Ahrweiler haben. Und dem gehen so langsam die Spenden aus. Was indirekt dann auch wieder mit Corona zu tun hat. Weil viele Besucher des Tierheimes bei ihrem Besuch dann gerne auch eine Spende machen. Nur in diesem Jahr ist es leider so, dass sie weitaus weniger Besucher haben und folglich ist das Spendenaufkommen auch geringer.
Morgen also in der Koblenzer Rheinzeitung in Ahrweiler.
Jetzt ist es mir in den letzten Wochen, Monaten mal so richtig aufgefallen, dass ich sehr oft Ruprecht Polenz höre oder Elmar Brok oder Sven Giegold, sowohl bei Tag für Tag als auch in den Mittagsprogrammen oder in der Morgensendung oder selbst abends oder spät und dann noch in einer Talk-Situation im Gespräch am Mittwoch. Und ich frage mich, mein Gott, so viel Expertise kann dieser Mensch gar nicht haben. Was ist da los?
Ach du Schande, wenn unsere Hörer denken, dass bei uns immer nur dieselben Leute zu Wort kommen, dann müssen wir uns auch fragen, was da los ist. Diesen Hörer haben wir eingeladen in unseren Podcast nach Redaktionsschluss und auch gleich einen Kollegen aus den Informationen am Morgen mit dazu. Und so viel kann ich verraten, wir haben nachgezählt mit erstaunlichem Ergebnis. Sie können den Podcast hören in unserer DLF-Audiothek-App und in allen gängigen Podcast-Apps. Oder Sie machen es wie Mike Vorberger und schreiben uns Ihre Frage zum Thema Journalismus und Medien oder Ihre Kritik an diese E-Mail-Adresse nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. In Frank Böttchers Lukas Verlag geht es um Geschichte, um Kunst, Politik, Architektur. Das sind so seine Themen. Der Büchermarkt stellt diesen besonderen Verleger gleich nach den Nachrichten vor. Das war die Sendung Medias Res. Mein Name ist Bettina Schmieding und ich danke für Ihr Interesse.